Wir fokussieren uns zu 99% eben aufs Gemüse. Wir haben das physische Stück Fisch oder Fleisch mit der Karte im Herbst 21 beendet und ergänzen allerdings die Geschmäcker oder die Gerichte manchmal um Auszüge oder Reduktionen oder mal ein bisschen Schmalz. Also wie es mir eigentlich passt.
Serbien ist halt ein Land zum Beispiel, wo ich, bevor ich im Horvath gelandet bin, und vielleicht nie Weine von getrunken habe.
Hätte ich auch nie den Fokus gehabt.
Mittlerweile haben wir mehr als 100 Positionen aus Serbien
Ah,
und
wirklich?
es ist ein Land, was ich extrem feiere. Ich glaube, die machen Rotweine, die locker mit Burgund zu vergleichen sind.
Wenn wir in Berlin was haben, was ein bisschen so im Mittelklasse-Segment ist, dann ist es auch immer gleich skandinavisch, weißt du? Dann sind es halt immer gleich irgendwelche Haferwurzeln, die irgendwo ausgeschert worden sind und dann über den Grill geröstet und dann, also es ist so karg, es ist so, es hat kein Leben. Ich meine, du hockst dich hin, du isst eine Frittatensuppe und trinkst ein kleines Bier und das hat ja
Ich
schon eine
glaube,
Fülle.
Leben hat es schon, aber Identität nicht wirklich.
Seit Juni vergangenen Jahres kann man bei uns mit Bitcoin bezahlen, ganz genau. Ich sage immer, einmal im Jahr eine Nocke Kaviar am Essen, super. Ich liebe dieses Produkt. Ich brauche es nur nicht, dass jeder seinen geschissenen Namen auf seine Dose druckt und so tut, als wie wenn er die Eier geschissen hätte.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, der Kalk- und Kegel-Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Und weil wir Bier genauso lieben wie Wein, ein großes Danke an unseren zweiten Podcast-Partner. Das Stiegelgut Wildshut. Österreichs erstes Biergut, in dem Kreislaufwirtschaft und Genuss eins werden. Oho. Gesendet aus dem So Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Herzlich willkommen zum Kalk und Kegel Podcast Gastronomie, Sommelerie, Wahnsinn. Ich darf heute begrüßen den Sebastian Frank und den Mikko Klages aus dem Zwei-Sterne-Restaurant Horvath in Berlin. Herzlich willkommen bei uns in Wien. Wir
Hallo
dürfen
dir.
Heute im So Vienna wieder sein, mit tollem Ausblick über die Stadt, wenn wir euch schon begrüßen. Sonnenschein, keine grauer Sud, sondern wirklich tolle Aussicht heute. Wie geht's euch, meine Herren? Schön, dass ihr da seid.
Gut. Danke, schön hier zu sein.
Dankeschön, passt.
Passt
perfekt.
Sogar?
Ja.
Das ist perfekt. Sebastian, ihr macht seit 2010 das Restaurant Horvath in Berlin mit zwei Sternen dekoriert. Magst du mir was über euer Konzept erzählen? Ihr kocht ja sehr gemüsefokussiert, aber keine ausschließliche vegetarische Küche.
Ganz genau. Also ich bin seit 2010 im Horvath. 2014 machen wir selber, also meine Frau Janine und ich zusammen. Also die ersten 4 Jahre war ich ja angestellter Küchenchef, aber es ist ja schon ewig und immer eine österreichische, steht unter österreichischer Führung, sagen wir so. Also meine Chefleute waren Österreicher, die davor auch und so weiter. Und seit den 50ern eigentlich Österreicher hier im Restaurant tätig, wusste ich alles nicht, bin einfach so reingerutscht, aber ich darf der Nächste sein in dieser Dynastie und seit 2014 machen wir es eben in Eigenregie. Und wie du schon richtig gesagt hast, machen wir da hauptsächlich Gemüse. Natürlich haben wir das nicht vom ersten Tag an so gemacht. Das hat sich natürlich alles entwickelt. Wir spulen natürlich ein bisschen vor, weil sonst brauchen wir einen eigenen Podcast für 10 Jahre Entwicklungszeit. Und wir fokussieren uns zu 99% eben aufs Gemüse. Wir haben das physische Stück Fisch oder Fleisch mit der Karte im Herbst 21 beendet und ergänzen allerdings die Geschmäcker oder die Gerichte manchmal um Auszüge oder Reduktionen oder mal ein bisschen Schmalz oder ja. Also wie es mir eigentlich passt. Also es gibt da auch keine richtige Anleitung. Ich bewege mich schon hauptsächlich im Gemüse, mit dem Gemüse. Aber wenn ich das Gefühl habe, okay, da muss jetzt ein bisschen Druck rein oder irgendwie. Vor allem, es geht oft um das Gefühl der Verbindung nach Österreich. Ja, darum geht es ja ganz oft. Und dieses Gefühl kann ich vorher nicht sagen, ob das aufkommt oder nicht. Aber wenn ich dann das Gefühl habe, okay, ich muss das Gemüse da jetzt irgendwie in Schmalz braten, dann machen wir das einfach. Also wichtig ist immer zu sagen, es ist nicht dogmatisch. Ja. Genau.
Das ist eine eigene Besonderheit in Berlin ein bisschen, oder?
Ja.
Kein Dogmatismus. Nico, du bist erst seit 2024 im Restaurant, warst davor
Richtig.
Eine Zeit lang im Noma. Ihr habt so eine wahnsinnige Besonderheit in der Weinkarte. Ihr konzentriert euch auf Deutschland, Österreich und vor allem Osteuropa. Kannst du mir was dazu erklären und wie ist es damit zu arbeiten? Also?
Das war natürlich nicht meine Entscheidung. Ich bin da reingerutscht. Ich fing im Mai letztes Jahr an im Horvath und war da eigentlich als Restaurantleiter angestellt. Dass ich Sommelier dazu mache, war dann ein bisschen Surprise, als der Michi, mein Vorgänger, gegangen ist. Ja, also ist schon spannend, aber auf jeden Fall eine Herausforderung, nicht mit die großen französischen, italienischen Namen arbeiten zu können, sondern solche Länder wie Bosnien und Serbien anschauen zu müssen. Ist aber auf jeden Fall sehr spannend.
Zu dürfen.
Müssen nicht zu dürfen.
Und ja, Serbien ist halt ein Land zum Beispiel, wo ich, bevor ich im Horvath gelandet bin, vielleicht nie Weine von getrunken habe.
Hätte ich auch nicht im Fokus gehabt.
Mittlerweile haben wir mehr als 100 Positionen aus Serbien. Ach, und wirklich? Das ist ein Land, was ich extrem feiere. Ich glaube, die machen Rotweine, die locker mit Burgund zu vergleichen sind. Ja, wir haben halt...
Finde ich gut. Also du greifst gleich wirklich hoch an.
Kam es in so Sterne...
Fränkisch, aber naja, sagt Burgund. Sag einfach Burgund.
Ja. Nee, wir haben natürlich in der Sterne-Gastronomie ist für manche Leute ein bisschen komisch, dass sie kein Burgund trinken können oder kein Bordeaux und keine 800 Euro ausgeben können für eine Flasche Wein. Sowas haben wir nicht. Aber wenn sie ein bisschen offen sein zu was wir machen, dann schenkst du halt was aus Serbien aus. Und blind würden auch die Leute vielleicht damit zufrieden sein, dass es
aber liegt
das ist,
weil
was sie wollen.
Der Fokus so auf Naturwein liegt? Bei euch liegt ja der Fokus sehr auf Naturwein. Ja. Würde ich jetzt behaupten.
Ja, ich sage mal, also wir geben ja nur den Korridor vor. Ne? Also das war die Idee, war 2015 einmal auf einer Weinverkostung in der ungarischen Botschaft, dass wir eben, weil ja meine Küche, ich bin ja an der ungarischen Grenze im Endeffekt aufgewachsen. Genau, am Neusiedlersee. Pannonische Küche ist ein Thema natürlich. Und dann hat man gesagt, okay, lass uns einfach die Weinkarte an den ehemaligen Kronländern der österreichisch-ungarischen Krone orientieren und somit ist diese Osterweiterung eigentlich losgegangen und wir geben diesen Korridor immer vor und die Leute, die sich da verantwortlich zeichnen für die Weinkarte im Horvath, die können sich innerhalb diesem Korridor frei bewegen. Unser erster Restaurantleiter, der hat sich halt mehr drauf gestanden, halt quasi auf Neumeister und Knoll und Konsorten, weißt du, und der nächste hat sich wieder auf was anderes fokussiert und das ist mir ehrlich gesagt wurscht, wenn Mikko jetzt morgen sagt, okay, wir brauchen 300 Positionen ukrainischen Wein, na dann machen wir das halt mal, weißt du?
Wirklich? Cool. Ja, gut.
Nee, aber,
Budget ist da. Also, es geht, in der Ukraine geht es wahrscheinlich. Also der allgemeine im Osten, ein Weineinkauf ist wahrscheinlich dann wieder anders wie in Burgund.
Genau, und das kann man in unserer Weinkarte auch sehen. Also wie gesagt, wir haben keine Weine, die über 400 Euro kosten. Das finde ich für ein Zwei-Sterne-Restaurant schon sehr besonders.
Ja.
Wir haben etwas für jeden.
Vor allem, das ist mir wichtig nochmal zum Sagen, ist, weil wir reden immer von der individuellen Gastronomie, wie individuell ist die Gastronomie nicht in Berlin und so weiter. Aber ich meine, was ist denn individueller als das, was wir tun? Wenn die Leute dann irgendwie, weißt du, so, wir wollen Champagner, weißt du, so, toller, ja. Okay, aber.
Also wie ihr zwei.
Ja. Nein, aber das ist ja nur weil wir selber den Fokus in unserem Geschäft drauf haben, heißt ja nicht, ich sage immer einmal im Jahr eine Nocke Kaviar am Essen, super. Ich liebe dieses Produkt. Ich brauch's nur nicht, dass jeder seinen geschissenen Namen auf so eine Dose druckt und so tut, als wenn er die Eier geschissen hätte, weißt du? Ja. Aber also das interessiert mich überhaupt nicht. Das hat ja mit Individualität nichts zu tun. Das ist ein Mainstream, ist das. Ja. Ja. Und dann klatschen wir aber alle und reden immer von individueller Gastronomie. Na, gar nichts ist individuell. Jeder hat Frankreich auf der Karte. Ne? Das ist so.
Ja.
Ja.
Sehr gut. Ja. Hey, darf ich ein Glas von dir haben, bitte? Weil ich stehe genau hinter dir.
Also?
Und dann kann ich wieder anstoßen, weil das war gerade so eine tolle Ansage. findest du, Mikko, Naturwein per se überhaupt noch dein Ausdruck zeitgemäß? Oder was fällt nicht unter Naturwein? Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Speziell in Berlin, oder?
In Berlin ist, glaube ich, Naturwein eine recht schwierige Sache. Generell mögen Leute keinen Naturwein. Und ich glaube, in Berlin ist das Problem, dass als Naturwein cool wurde und gehypt wurde in Deutschland, gab es in Berlin viel zu viel schlechten Naturwein, weil in Berlin wollen Leute hip sein und cool, die wollen alles, was modern ist und neu, aber die wollen wenig Geld dafür ausgeben. 80 Euro geben für die Flasche Wein in der Freundschaft nicht aus, aber die wollen irgendwo anders in der Weinbar und irgendeinen Orange-Wein probieren, der 20 Euro kostet oder 30.
In einem Restaurant.
Ja, in der Weinbar.
Ja, in einem Restaurant oder Weinbar.
Ich glaube, wir wissen dann alle, dass das dann wahrscheinlich kein guter Wein ist. Und dann kommen die Sprüche von Naturwein ist sauer, Naturwein ist trüb, Naturwein ist animalisch.
Aber glaubst du nicht auch, dass es Weine gibt, die 80 Euro kosten, die auch schlecht sind?
Ja, aber ich glaube, dass als Sommeliers und Leute, die irgendwie eine Bühne für Naturwein kreieren wollen, sind da auch dafür verantwortlich, dass die Leute etwas kurz zum Trinken haben. Und
genau wie beim klassischen Wein.
Ja.
Da kannst du für 80 Euro auch viel Blödsinn trinken.
Ja.
So oder so.
Absolut.
Aber findest du den Ausdruck Naturwein noch zeitgemäß? Verwendest du das Wort noch oft?
Hast du was Besseres?
Es gibt keine Definition dafür.
Ja, eben, also, was wollen wir sagen? So Smallhold Wine.
Ich glaub, zeitgemäßer Wein.
Ich finde, Naturwein ist schon immer noch
sexy.
Ja.
Sehr gut.
Auf der man, hat auch, mal an. Man hat auch ein bisschen Freiraum, damit zu spielen, weißt, was Naturwein ist.
Ja.
Zum Wohl.
Zum Wohle. Danke an unseren Partner, Schaumweinkontor, für Champagner Guimier. Das ist 90% Pinot Noir, 10% Chardonnay. Degouchiert im September 22. Das heißt, wir haben da schon ganz schön was Weiniges. Ich hoffe, es mundet. Zum Wohle.
Ja, merci.
Zum Frühstück.
Ja, super.
Ich finde es super. Ist ein bisschen dunkelwürziger. Es hat überhaupt keine Süße. Extrakt hat es. Und kriegt es ins Weinige rein. Wollt ihr schon ein Brötchen? Weil unsere feinen Gäste aus Berlin haben Ansprüche gehabt. Was ja auch okay ist. Also es muss Champagner geben. Das kriegen wir hin. Danke an Schaumweinkontor. Und Brötchen, aber nicht irgendwelche Brötchen. Sondern, Sebastian?
Die unaussprechlich guten Brötchen. Dresniewski. Aber eigentlich das größte kulinarische Kulturgut, das Österreich je hervorgebracht hat, habe ich auch mitgebracht. Backel Schwedenbomben. Ne?
Das ist sexy, ja.
Ja, Schwedenbomben, das...
Gibt es die Berlin gar nicht?
Nein, ja, Dickmanns, aber Dickmanns, das ist...
Gibt es die aber auch in gut, also nicht so Billo-Dinger?
Von was redest du das genau? Von Schwedenbomben, oder?
Diese Marke heißt Schwedenbombe.
Ja, das ist ja aber das ist doch so ein... Was kostet das? 4 Euro?
3.
Okay. Das ist also keine gute Schokolade.
Entschuldigung, das ist die Endstufe kulinarischer Evolution, Schwedenbomben. Also das ist
ist echtes Highlight.
Das ist also.
Jetzt. Du kommst ja ursprünglich aus Südafrika, also geboren in Südafrika. und dann bist du wohin gezogen? Nach Deutschland, oder?
Na, als allererstes in die Schweiz.
Aber wie lange warst du in Südafrika?
21 Jahre.
21 Jahre. Ja. Hast du uns irgendwas mitgebracht?
meine Zebraschuhe.
Also du bist kein Fan der Schwedenbomben oder du kennst sie noch nicht?
Ich habe die jetzt ein paar Mal gegessen, die letzten Tage, seit wir in Wien sind.
Achso, die gibt es jeden Tag jetzt bei euch gerade?
Ja.
Du ziehst sicher. So Team, wir fahren nach Österreich und wir machen
Schwedenbomben zum
Perser. Die volle Wien-Experience. Wie viel Spritzer gab es?
Nein, wir müssen arbeiten auch noch, weißt du? Ja. Das ist dafür der Zug, weil also nicht der Spritzer. Ich meine, ich weiß, dass der österreichische Arbeitsethos auch mit Spritze funktioniert, aber.
Bei manchen mehr, manche sogar weniger, oder es ist kommt auf die Menge drauf an.
Ja, absolut. Ja.
Und mittendrin läuft einmal der Motor so richtig und dann wieder nimmer.
Aber jetzt sagen wir mal so bei Brötchen, jetzt reden wir die ganze Zeit von den Brötchen.
Ja, gern nicht. Ich habe dir Teller auch mitgebracht.
Teller.
Ich habe ja auch gesagt, Teller, ich schau mal wie. Aber Servietten habe ich, falls du anpassen magst.
Schau, Mikko. Kennst du das Prinzip?
Nein.
Ja, die faschieren, also die, wie sagt man, die machen alles durch einen Fleischwolf.
Okay.
Was den Vorteil hat, du kannst es immer abbeißen, ohne dass es runterfällt.
Ja, oder das heißt, und wenn man 80 Jahre alt, dass man es...
Ja, aber du musst ja auch stehen, schau, du mit deinem adretten Aussehen stehst auf deinem Stehtisch und hast dein Pfiff Bier in der Hand, weißt du, und dann möchtest du natürlich nicht den Speck mit dem Gurkel runterziehen. Und dann fällt da alles... auf Sakko oder sonst wohin. Das ist sehr viel eleganter.
Oder deine Finger sind dreckig oder sind anpatzt. Du willst dich ja nicht anpatzen.
Ja, ist super.
Der Snack.
Wieso haben sie es mit dem Ei nicht gemacht?
Ja, das Ei musst du jetzt nicht, ja. Wie gut funktionieren deine Zähne für Ei?
So, bitte.
Cool.
Ich tippe mal auf Speck mit Ei. Serviette.
Wir haben für euch Speck mit Ei, Salami, Ei mit Ei, Trüffelei mit Schinken, Pfefferoni, pikantes Ei. Thunfisch mit Ei. Also wir merken schon einen kleinen Fokus auf Ei.
Auf Ei.
Also es ist alles geschnitten, war nur das eine, das du siehst, nicht. Eine Linse mit roter Rübe.
Aber Linse mit roter Rübe ist Berlin, ne?
Ist das schon so Berlin?
Ja, Linse, ja, roter Rübe ist voll Berlin.
Kriegst du wahrscheinlich auch in jedem Nobelhartmenü, oder?
Ja, fix. Also,
es schmeckt.
Aber danke.
Sehr gut. Na, ist ja selbstverständlich, also... Wenn das die Voraussetzungen sind, dann weiß man wenigstens, wer kommt. Das ist ja toll.
Was kostet so ein Brötchen mittlerweile?
Also?
Sag mal.
Circa 3 Euro, ja.
3 Euro?
Ein so ein Schnitt.
Ja, ist ja Handarbeit. Muss ja wer runterschreiben, muss ja aufstreichen. Es schaut so perfekt aus, ich bin also mir nicht sicher, ob es Hand
das Inflation, oder? Ja, sag ich.
Ja. Das sind 40 Euro in der Box.
Es sind 10 Stück, 30.
Ja. Naja, das ist wieder okay.
Krass.
Ja, aber du isst ja, ja, aber ich weiß, ja, stimmt schon. Und es wurde geliefert, also muss man schon sagen, wenn man daheim sitzt, sich das heimbestellen möchte, das ist schon lässig, was sie anbieten.
Dafür war das Champagner umsonst gesponsert.
Ja, danke, danke an Schaumweinkontor.
Danke, Schaumweinkontor.
Danke, Schaumweinkontor. Weil ich ja euch da habe, haben wir sogar eine zweite Flasche Champagner vorbereitet.
Okay.
Was passiert so in Berlin? Also wir haben jetzt gesprochen über Schwedenbomben. In Berlin verändert sich die Restaurantszene ja wahnsinnig. Also ich war 2019 damals dort, da war Berlin das Mekka. Also drei oder vier Restaurants in die Top 50. Immer noch internationale Küche, super, super cool. Also ich liebe das auch, chinesisch dort zu essen. Ich liebe es immer noch. Was tut sich gerade in Berlin? Wie verändert sich gerade die Szene?
Ich kann vielleicht nicht sagen, was sich verändert. Ich bin nicht lang genug da. Aber ich finde schon, dass für so eine große Stadt hat Berlin natürlich sehr viele Restaurants, aber auch sehr viele schlechte Restaurants leider. Und ich glaube, wir haben echt einen Mangel an Sachen von, okay, Döner ist jetzt ein schlechtes Beispiel, Döner ist eh gut in Berlin, aber solche simple Fastfood-Sachen bis auf zu Fine Dining, ich glaube, wir haben echt ein Problem in Berlin.
Okay, das ist von Anfang bis Ende. Also, dass es vieles gibt, aber auch viel, also viel Schlechtes und wenig, was wirklich sehr gut ist.
Ja, und wenig, was mit den Zeiten mitkommt irgendwie. Ich finde aber, also ich habe das jetzt, glaube ich, für mich realisiert in den letzten Monaten, wenn ich einen Vergleich mache zu, nehmen wir Österreich zum Beispiel und Deutschland, was Essen angeht. Ich finde, in Österreich gibt's, oder nehmen wir Wien, gibt's viel bessere Restaurants als in Berlin. Was komisch sein sollte, weil Wien viel kleiner ist. Aber ich glaube, das hängt daran, dass in Österreich ist diese Kultur und diese Gesellschaft von Essen extrem wichtig. Man kann, wenn man daheim ist, bei der Familie in Österreich sich den ganzen Tag sitzen, von morgen bis abends, Wein saufen, essen und miteinander sein. Und in Deutschland ist es ein bisschen anders. In Deutschland ist es so, dass man isst, weil man muss satt werden. Aber diese Community und den ganzen Tag draus machen aus Essen gibt es in Deutschland, glaube ich,
selten. Aber ich glaube, dass in Österreich schon das Thema ist, dass es im Ursprung in der Einfachheit schon einfach sehr gut ist. Also du kriegst zu Hause einfach ein sehr gutes Essen schon. Also es wird einfach in einem Gasthaus auch, wenn es ordentlich gekocht wird, gut gekocht. Und im einfachsten Art und Weise, geröstete Knödel mit Ei. Ist keine Hexerei, aber funktioniert.
Ja, ich glaube, also Mikko hat eigentlich das Problem schon angesprochen, aber jetzt kurz mal zu dem einfachen Essen. Der Unterschied ist auch, weil Berlin kreiert Hypes quasi, ja. Und ein Hype ist eine Blase, die irgendwann platzt. Ja, das ist nichts essentiell kulturell Verankertes, ja. Bei uns, also wenn man bei uns zum Heurigen geht im Endeffekt, ne, weißt du, ich meine, jedes Prallfettenbrot, weißt du, das ist langlebiger und da steckt viel, viel mehr drinnen von uns, als in jedem Smashburger. Das ist uns doch vollkommen wurscht, ob morgen an der nächsten Ecke der Smashburger wegstirbt, weil es ist eh nur irgend so ein geschissener Burger, so ein Hype. Aber Zwiebelschmalzbrot, ich meine, das ist ja nicht nur das Schmalzbrot, da geht es ja um mehr, weißt du? Das geht wir hocken uns zusammen, wir trinken, weißt du? Und da reden wir ja noch nicht vom Fine Dining, wo immer auch Kostenfrage ist, aber die einfachen Sachen, die uns ja auch als Kultur eine Aussagekraft haben, weißt du? Und das fehlt in Berlin und in Deutschland. Ja.
Für die Österreicher ist die Qualität von Produkten viel wichtiger als in Deutschland.
Das will ich vielleicht manchmal gar nicht sagen. Also
so unterschiedlich ist das gar nicht im Großen und Ganzen. Also so, wie wir das gerade jetzt hinstellen, riesengroß ist der Unterschied jetzt, glaube ich, nicht, auch im Ansatz vom Anspruch her.
Aber mir kommt es manchmal vor, so diese Verbindung mit einer Tradition oder mit einer Kultur ist auch, dass junge Leute noch immer sagen, ich mache gerne Schnitzel, weil das sind einfach wir. Und in Deutschland ist es ja halt so, und ich meine, das ist eine Feststellung, das ist, um Gottes Willen, ich will da gar nicht drauf rumtreten oder drauf rumhacken oder so, ist, ich glaube nicht, dass sich ein Mitte 20 oder Ende 20-Jähriger hinstellt und sagt, boah, jetzt bodenständige Küche, weißt
du? Das kommt aber auch ein bisschen mehr, oder? Wieder.
Ja, überhaupt nicht. Nein, und das ist das, was Mikko ja meint. Das fehlt ja komplett in Berlin, ja. Wir haben natürlich Fine Dining, was natürlich auch am absteigenden Ast ist, weil einfach die Kohle fehlt im Endeffekt. Ich meine, ich habe es letztens gelesen, wir sind von 27 Sternen auf 19 runtergefallen in Berlin. Ich meine, man schimpft sich ja in Weltmetropole. Ich meine, wenn man in andere Länder schaut, die 4 Millionen Einwohner haben oder mit Einzugsgebiet 5.
Das oder 600.000 in Kopenhagen, 30 irgendwas Sterne.
Ich meine, Barcelona hat 3 Sterne. Und
Wien hat auch 2.
Korrekt, not bad. Gratulation noch einmal an alle. Ja, Fine Dining ist noch okay irgendwie, aber es gibt halt keine Mittelschicht im Endeffekt. Ne? Ich meine, wie viele Bars gibt es, wo du jetzt hingehen kannst, wo du jetzt sagst, okay, die machen wir ein paar lässige Crostini, ein paar gute Austern, vielleicht irgendeinen Aufschnitt und so weiter. Und dann, also, ich meine, wie viel, sicher wirst du ein, zwei finden. Aber
das Witzige, das lässige Aufschnitt und so Crostini, das ist so ein bisschen die Freundschaft des Österreichisch. Du kriegst ein Leberkäse, du kriegst ein Schinkenbrot.
Ja, also. Ja.
Es geht, das funktioniert aber.
Aber einfach ein gut gekochtes Essen. Und das ist wieder, denke ich, ein bisschen so Hype getrieben. Wenn wir in Berlin was haben, was ein bisschen so im Mittelklasse-Segment ist, dann ist es auch immer gleich skandinavisch, weißt du? Dann sind es halt immer gleich irgendwelche Haferwurzeln, die irgendwo ausgeschert worden sind und dann über den Grill geröstet und dann, das ist so karg, es hat kein Leben. Ich meine, du hockst dich hin, du isst eine Frittatensuppe und trinkst ein kleines Bier und das
hat ja schon eine Fülle. Ich glaube, Leben hat es schon, aber Identität nicht wirklich.
Ja, okay, aber es tut halt nichts mit dir. Und da ist Österreich, Entschuldigung, um es fertig zu kriegen, schon noch ein gutes Stück voraus. Aber was heißt voraus? Wir haben einfach eine Substanz, von der wir ewig zehren können. Das ist halt der große Vorteil. Und Berlin wird ewig auf der Suche sein, wahrscheinlich nicht finden, weil sie keinen Mut haben zu, nicht stolz sind auf das, was sie machen, was sie haben. Also es ist immer, geht immer mit einer negativen Haltung. Also man rechtfertigt sich immer sofort. Jeder dritte Satz ist immer gleich, naja, damals die Preußen und dann, da hat man ja nichts gehabt und da und der. Also man entschuldigt sich immer gleich für das Wenige, was da ist. Und ja, es passiert eh nur in den Köpfen. Ja.
Kulinarisch hast du, nur mal das Thema mal abhaken, Berlin, ich glaube, wir haben jetzt gerade das sehr intensiv besprochen. Du hast ja dich immer stetig weiterentwickelt, hast, wo man in der Außenwahrnehmung will, als kulinarischer Meilenstein deinen Sellerie-Gang kreiert und über die Jahre weiterentwickelt. Wie wichtig ist es, einen in der Gastro immer wieder Neues zu bringen und sich stetig weiterzuentwickeln? Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema waren, wir sind auf der stetigen Suche, aber da bist du ja auch oft, oder?
Ja, aber wo findet die Suche statt? Im Äußeren oder im Inneren? Ich glaube, solange du im Äußeren suchst, dann suchst du ja im Endeffekt den nächsten Hype. Du suchst dir den Grashalm, den irgendeiner noch nicht am Teller gelegt hat. Aber ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. Ich glaube, es wurde schon alles einmal auf links gedreht. Also es gibt Food Scouts, es gibt Restaurants, die einen immensen Akt in Sachen Research machen. Und wie kann man die letzten Maden aus irgendeiner Rinde noch rauskratzen und dann noch eine Paste zusammenstampfen. Ich glaube, wenn du im Äußeren suchst, wenn du im Äußeren suchst nach was Neuem, also entweder das Glück und aber selbst wenn du was findest, was ist dann? Dann schreien alle drei Wochen, in der vierten hat es jeder auf der Karte und in der sechsten ist es vergessen.
Was ja, du hast ja schon einen gewissen Gang kreiert, den Sellerie-Gang, der aus Signature-Tisch zu bewerten ist.
Genau, aber
darf ich den ganz kurz nur nachher von dir erklärt haben, weil die Hörer haben ja keine Ahnung, weil ich habe es, bevor ich es gegessen habe, leider auch nicht gewusst.
Nein, aber ich suche hauptsächlich im Inneren, in mir quasi, ja. Und das bietet für jeden die Chance, was Individuelles zu machen, weil nur jeder ist er selbst, sie selbst, ja. Also wir sind einzigartig. Und wenn du in dir drinnen, also in Reflexion, sage ich mal, das Wichtigste an Kreativität ist Selbstreflexion, Fragen stellen, die man beantworten oder auch nicht beantworten kann, das ist ja wichtig für den weiteren Antrieb, keine Antwort zu bekommen vielleicht einmal. Und da wirst du sicher Antworten finden und Ergebnisse finden, die halt dann individuell gestaltet werden können. Und das werden Leute dann immer als wahrnehmen, als boah, wie kreativ ist er und so weiter. Aber eigentlich tust du nichts anderes. Also kommt ja nur aus dir heraus im Endeffekt. Mhm. Und ich glaube, das tun wir eigentlich ganz gut auch. Und deswegen ist es auch das, was ich vorher gesagt habe. Ich meine, Mikko kann machen, was er will. Weißt du, wenn er jetzt 300 ukrainische Weine haben will, dann machen wir das so. Es muss immer aus einer Person herauskommen. Dann hat das, wie Mikko vorher auch schon gesagt hat, Identität. Ja.
Hattest du eigentlich je Sorgen, dass jemand, der Wein bei euch gemacht hat, irgendwie es verkackt? Weil die alle so viel Freiheit haben oder wir
natürlich
alle so viel Freiheit haben?
Ja, klar. Ich habe natürlich Sorge, dass irgendjemand einen Scheiß draht, aber
weil ihr interessiert euch ja nicht so viel für Wein.
Genau, das war ja die nächste Frage, genau. Wie läuft es bei euch ab mit dem?
Da hast du vollkommen recht. Ich habe natürlich irgendwie auch immer Sorge, okay, mal schauen, in welche Richtung es geht. Also in unserem Leben im Horvath, also so betrachten, okay, wir arbeiten jetzt 3, 4, 5, 6 Jahre zusammen und dann geht's weiter, weißt du, ne? Und jede Person lässt was zurück. Und jede Person trifft auch Entscheidungen, wo man sagt, ja, okay, so super fein ist man das damit vielleicht nicht. Aber egal, ich möchte den Menschen wirken lassen, ja, und ich möchte den Menschen auch was zurücklassen. Und nicht, weil wenn ich dir jeden Tag sage, nee, das nicht, du sollst dich frei entwickeln können, du sollst uns auch was da lassen von dir. Und von was reden wir, weißt du? Ich meine, wir leben natürlich immer in einer Zeit, wo gefühlt alle 10 Minuten irgendwas Wichtiges passiert, aber du, wenn irgendwas ist, wo man denkt, na okay, da sind wir vielleicht in eine falsche Richtung gelaufen, dann revidiert man es halt 2 Jahre später oder schlagt einen neuen. ist immer,
hast du diese Gelassenheit auch erst lernen müssen? Oder weil das wirkt schon sehr in sich ruhend.
Ja gut, ich habe selber genug zum Tun. Weil Mikko sagt, wir, und da hat der Mikko vollkommen recht, wir tun uns ja eigentlich relativ gar nicht einmischen bei der Weihnachtswahl, weil ich habe auch mal für mich feststellen müssen, weil ich war immer in so einem Zustand wie, fuck, du bist der Spitzengastronom, fuck, die Leute, die denken alle, du die weiß, dass wir einen Schöpflöffel gefressen, weißt du so, und du musst ja alles wissen. Du hast 2 Sterne, du musst jetzt wissen, alle Anbaugebiete in Frankreich, du musst jetzt, weißt du, und irgendwann habe ich gesagt, nein, stopp, ich habe keine Ahnung vom Wein, Punkt. Es gibt Leute, die kennen sich damit aus. Wir bezahlen denen hoffentlich ein gutes Gehalt, dass sie ihre Expertise in unser Restaurant einbringen. Und ich kümmere mich um meinen Scheiß. Und ich bin ein Konsument. Stell mir ein Glas hin, ich probiere es, ich sage dir, ob es mir schmeckt oder ob es mir nicht schmeckt. Ich kann meine Expertise einbringen und sagen, okay, ob ich der Meinung bin, dass es zu dem Gericht passt oder nicht. Dann kann er meine Perspektive darstellen, da kann man darüber diskutieren. Und das war's. Es ist genauso gut als Koch, habe ich auch feststellen müssen. Ich habe keine Ahnung von Austern, weißt du? War noch nie mehr mein Leben auf einer Austernbank. Ich kann dir keine 5 Sorten aufzählen. Ist mir auch wurscht. So, gibt's andere Leute, die das machen. Man kann nicht alles wissen und man muss sich einfach fokussieren und wissen, was kann ich, wo kann ich meine Input dazu geben. Und bei mir ist es Wein eben nicht. Und deswegen ist es mir umso wichtiger, dass Leute wie du eben dann ihre Expertise in dem Thema ausbauen, weil wir profitieren ja dann auch davon.
Das ist aber auch etwas, was sehr zu schätzen ist, weil ich glaube, nicht jeder Gastronom ist so schnell mit Vertrauen geben. Also ich glaube, die Tatsache, dass du diese Freiheit gibst.
Dankeschön, mein Konto.
Ist sehr zu schätzen.
Das macht aber auch, finde ich, große Chefs eines Restaurants ja aus. Ein Fordern und Fördern.
Naja, ich brauche selber bestimmt 3 Hände, wenn ich Leute, Chefs, die ich vielleicht nicht persönlich kenne, aber wessen Ausstrahlung und Ruf ich kenne, die Kontrolle über alles haben wollen. Ja, alles ist meine Entscheidung am Ende.
Ja, ich hatte das Glück, dass ich einmal viel Vertrauen gekriegt habe. Ja. Gott sei Dank, und darum verstehe ich, was du auch meinst, weil es ist ja was, da kannst du dich auch entfalten, weil sonst geht's ja auch nicht. Ähnlich wahrscheinlich als Koch, oder? Gibst du deinen Köchinnen auch die Möglichkeit, sich wieder zu entfalten, oder?
Ja, nicht einen Millimeter, das soll ich machen, was ich sage.
Sicher.
Nein, aber tatsächlich, in der Küche ist es tatsächlich anders. Es ist natürlich nicht, dass wir jetzt so eine Diktatur führen und so weiter. Das kann natürlich jeder sagen, was er will. Außer irgendwas in Bezug auf mein Äußeres, dann ist es gefährlich, weißt du? Nein, Spaß.
Eitel.
Aber in der Küche ist es ja so, dass die Ideengebung, das Konzept oder so, das kommt ja zu 100% aus mir. Die Grundidee ist immer von mir. Ja. Über so Ausarbeiten kann man natürlich dann nochmal reden. Aber ansonsten, ich meine, im Endeffekt, das, was ich für die Küche bin, ist halt Mikro für den Wein im Endeffekt. Sagen wir mal so. Naja.
Naja.
Naja. In 10 Jahren vielleicht.
Mikko, wie geht's dir mit österreichischen Weinen in Deutschland? Oder wie geht's dir allgemein mit österreichischen Wein?
Alles über Österreich liebe ich.
Alles über Österreich? Mhm.
Die Österreicher, österreichische Weine. Das Wetter hier am 13. Stock im Zoo Wien.
Traumhaft, kann man sich gar nicht vorstellen, ja, in Berlin. Gibt's auch schöne Tage?
Wo?
In Berlin. Berlin. Du,
ja, sicher.
Ja, sicher. wenn ich rausgehen muss. Aber du hast jetzt kein besonderes Augenmerk auf Österreich beim Wein wahrscheinlich. Serbien hast du schon gesagt.
Ja, wir haben schon viel Wein aus Österreich.
Du liebst Österreich oder ihr?
Ja, also wir haben schon recht viel österreichischen Wein. Vor allem, weil das Sebastians Herkunft ist und Österreicher. Wenn wir nicht mit Frankreich und Italien und Spanien spielen können, ist Österreich schon für mich einer der besten Weinländer von Europa.
Was? Wenn wir nicht mit Frankreich, Italien, Spanien
Dann bleibt nicht mehr so viel übrig.
Ja, ich finde geil, dass du Spanien über Österreich setzt, oder?
Würde ich vielleicht gar nicht.
Ja, aber wahrscheinlich Sepp Muster am Fuß tätowiert, ja. Dann haben wir es wieder, oder Christian Schieder.
Am Fuß habe ich tätowiert, not Mausi. Nee, gut, wir haben ja mit Katharina Gessel, Collaboration ist vielleicht übertrieben, aber Kathi hat für uns ein Special Release gemacht für unser Pop-Up in Wien neulich, was sehr cool war. Und ja, ich versuche jetzt, weil die Weinkarte von meinem Vorgänger war ja nicht so auf 100% natural, da hat es extrem gut gemischt von natural und ein bisschen klassisch, dass er jeden Gast fangen kann. Und ich bin da ein bisschen radikaler, ich will die klassischen Sachen nicht. Und das heißt halt bei mir, dass aktuell die Sachen aus Regionen wie Kremstal gerade ein bisschen rausfallen, weil das sind jetzt nicht unbedingt die neuesten, coolsten Naturweinregionen Österreichs. Und das heißt halt, dass ich mehr mit Burgenland und Steiermark und kleinere Regionen wie Kärnten spiele. Nein, ich habe schon Spaß mit Wein aus Österreich.
Sehr gut. Ja. Hast du das Gefühl, dass die Gäste in Berlin viele nachfragen auch?
Die wissen ja, dass sie in österreichischen Restaurants sind und die meisten wollen dann auch, wenn sie eine Flasche trinken, so, ja, ich glaube, ich will auch Österreich trinken wollen.
Super.
Ja, ja, voll. Das ist auch voll süß, wie die Leute das sagen. Also, die Deutschen lieben ja auch deutschen Wein.
Nein, die Deutschen lieben österreichischen Wein, oder?
Ja, nach deutschen Wein.
Aber die Österreicher mögen keinen deutschen Wein.
Ja, drum.
Das ist alles witziger, also das geht in die eine Richtung, in die andere ist schwierig. Ja, weiß ich als Händler sehr gut. Also als Deutschland fokussierter Händler. Also dass es nicht kein Zuckerschlecken ist. Ich glaube, es ist andersrum einfacher. Ganz klar. Du warst doch einige Zeit im Noma. Das war in den letzten 10 Jahren sicher das Restaurant, worüber das am meisten gesprochen wurde. International, national. Was hast du mitgenommen von dort? Jetzt bist du nach Berlin. Was hast du in der Zeit erlebt, was dich jetzt sehr, sehr beeinflusst hat?
Entschuldigung für das schönste Geräusch.
Ah, die Schwedenbombe, du hast schon 2 zerdrückt.
Ja, das passt schon.
Ja, das passt schon, werden ja gegessen. Sebastian hat eine Schwedenbombe gemacht.
Wir müssen nochmal schauen, Entschuldigung.
Ja, 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 es ist schön, genau. Wir reden wir was anderes, ist recht. Du hast aus Kopenhagen mitgenommen. Was ist besser, Berlin oder Kopenhagen? Fangen wir direkt, hast recht.
Ich glaube, die haben beide was. Kopenhagen ist mir zu perfekt. Kopenhagen ist viel zu steril. Nee, also aus Kopenhagen habe ich sehr viel mitgenommen, aus dem Noma. Ich glaube, egal was ich in meine Karriere gastronomisch vielleicht erreichen werde, habe ich viel dieses Restaurant zu danken.
Wird ja bei dir gerade nebenbei, wer die Schwedenbombe bekommt, also nicht bekommt, wer keine will, also jeder will eine natürlich.
Ich will keine, danke.
Aber muss vorher anfangen ohne Kokos, damit das Kokos dann erst schätzt.
Ja, ja, ja.
Weil andersrum ist schwierig, finde ich.
Ja, das ist Fehler, ne? Selbst ich mache noch Fehler.
Also beim Essen Fehler. Nächster Punkt. Gibt's Fehler beim Essen?
Ja,
kann man beim Essen gehen Fehler machen?
Das hatten wir. Aber beim Essen gehen?
Ja, wenn du isst, dann kannst du einen Fehler machen. Also dann solltest du ja keine Fehler machen.
Meinst du mit Tischmanieren oder so oder deine Auswahl von Restaurant? Was für Fehler?
Nein, ich meine, weißt du, welche Reihenfolge was isst und so. Also ich finde das immer ab und so. Du musst das so und so essen. Das kannst du keinen Fehler machen.
Meine Mama. Naja, wir haben ja, als wir in Wien waren für unser Pop-up, haben wir ein Gericht serviert, was eigentlich ein Dessert ist. In Berlin haben wir als Amüs serviert. Mhm. Ja. Das war die Minzmann-Lasagne, die hast du eh gegessen.
Ja, die war sehr gut.
Ja, aber meine Mama sagt, im Mann kommt eh alles zusammen.
Weise Worte. Weise Worte. Also es gibt kein Falschmachen, theoretisch. Nee. Bei der Restaurantswahl gibt es sicher falsche Wahl.
Ich denke nach, vielleicht kommt noch was.
Können wir ja auch öffentlich nicht sagen, welches Restaurant falsche Wahl ist.
Habe ja nicht gefragt. Ich habe gesagt, das gibt es ja eigentlich nicht. Hey, ich muss dringend auf was zum Reden kommen, weil ich habe nachgelesen bei euch, das wusste ich gar nicht.
Aha.
Man kann bei euch auch mit Bitcoin bezahlen. Das ist richtig,
bist du,
oder?
So am Arsch. Jetzt wird der eine Stunde lang darüber reden.
Ja, aber ich habe das noch nie gehört. Entschuldigung, man redet immer von Bitcoin und keiner.
Wenn ich mir die Augen kurz zumache,
dann ist es diese, okay, diese stetige Weiterentwicklung, die du angesprochen hast.
Ja, natürlich. Ja, man kann mit Bitcoin bei uns bezahlen und ich freue mich über jeden, der es tut.
Der freut sich wirklich, wenn jemand mit Bitcoin zahlen will.
Das macht mir den Tag so schon besser. Ich stehe normal scheiße auf, gehe normal scheiße zur Arbeit und dann sind eh schon 3 Sachen passiert, die einfach geschissen sind.
Ich werde jetzt alle kochen, es ist so schön, als Koch.
Nein, macht...
Mikro ist nichts angesoffen.
Nein, macht euch selbstständig, haben sie gesagt. Ja. Dann sind eh schon 3 Sachen passiert. Prost. Danke, schauen wir ein Konto. Ja. Wenn du Bitcoin-Zahlung annimmst, schau mein Konto, dann hole ich auch eine Flasche bei dir ab. Auf jeden Fall. Und dann sind eh schon 3 Sachen passiert, die geschissen sind um 12 Uhr Mittag. Und dann kommst du ins Geschäft und dann sagt irgendwer, Chef, heute ist einer, der will mit Bitcoin zahlen. Alter, dann geht die Sonne auf. Das macht deinen Tag einfach sowas von besser.
Und wie dir. Oft kommt es vor?
Naja.
3 Mal in den letzten 8 Monaten.
Okay. Seit Juni. Gute Tage.
Naja. Aber es wirkt nach. Nein, aber seit Juni vergangenen Jahres kann man bei uns mit Bitcoin bezahlen, ganz genau. Mit ganzen Bitcoins ist es schwierig, weil so, du musst schon hoffen essen bei uns oder du kannst mit Satoshis bei uns zahlen, sagen wir so.
Und wo kommt das her? Weil du selbst.
Na, weil ich bin ein Bitcoiner. Ich habe mich da angefangen zu interessieren und jetzt bin ich einfach wie die Bitcoiner sagen, ins Rabbit Hole gefallen, weißt du? Also ich konsumiere eigentlich nur noch Content aus der Ecke. Und geht viel über das Geldsystem und ja, und ich wollte das bei mir im Restaurant akzeptieren, sagen wir so. Da geht es jetzt gar nicht darum, ich meine, du kannst ganz normal in Euro bei uns zahlen und mit deiner Kreditkarte, das ist mir ja wurscht.
Also du kannst Bar auch noch zahlen bei euch?
Ja, sicher. Bargeld ist übrigens eine gute Sache, ist sehr anonym. Ne, es ist das anonymste Geld aller Zeiten, anonymer als Bitcoin. Auf jeden Fall, ich wollte Teil einer Massenadaption sein. Ein gutes Geld, in dem man sparen kann, unter die Menge kriegt. Ja, also dass ich da jetzt davon denke ich mal gleich, boah, du wirst reich oder so ein Scheiß. Darum geht's ja gar nicht. Also, hinter Bitcoin stehen Werte, die mit unserer Gesellschaft ziemlich stark verbunden sind. Ich kann die da jetzt nicht anfangen aufzuzählen, weil sonst.
Wie viel hast du gewonnen und wie viel hast du schon verloren damit?
Das ist das Problem. Warum ist das deine erste Frage?
Ja, weil das ich mich als Ahnungsloser...
natürlich.
Das ist natürlich Frage. Und yeah. Warum frage ich dich das? Yeah. Weil ich mich mit Bitcoin nicht beschäftigt habe bis dato. Außer, dass es im Kurs einmal rauf und dann wieder ganz schnell wieder runter und dann wieder rauf geht.
Ja, aber es ist nicht so ähnlich, wie wenn man jemanden fragt, wie hoch sein Lohn ist?
Ja, ist ja auch eine berechtigte Frage, wenn einer erzählt, wie toller bezahlt wird. Aber wir reden über Währung. Und bei Währung darf ich wohl nachfragen, eine Währung, die sich stetig verändert, darf ich wohl nachfragen, ob man was verliert oder gewinnt, weil es hat schon viele Leute gegeben, die haben viel verloren und auch viele gegeben, die gewonnen haben und darum habe ich das einfach gefragt.
Aber ich würde dich doch nie fragen, was du im Monat verdienst.
Ja. Nee, das habe ich jetzt auch gar nicht so verstanden.
Das war auch nicht die Frage.
Alles gut, naja.
Nee, ich weiß.
Ich weiß nicht, vielleicht hat er nur einen Euro in Bitcoin und das verändert sich halt dann, aber es geht halt darum, seit wann bist du dabei und wie lange hast du es? Nein, das ist ja schon eine Achterbahn.
Ich bin seit 21 privat dabei. Eben.
Ja, just saying. Haben wir irgendwie einen Petnat für ein Mikro?
Aber unter 5 Euro im Einkauf. Deine Frage, weil ja natürlich gibt es eine Volatilität auf den Preis bezogen, ganz klar.
Es tut sich ja auch viel in dieser Währung.
Aber ich
habe beim Euro auch viel verloren, ja, stimmt, wenn du mich so fragst, danke. Mein Lohn war vor 3 Jahren noch mehr wert wie jetzt.
Mich interessiert ja nicht, wie ist die Volatilität in Euro oder in anderen Assets. Du kannst ja alles hernehmen und dann sagen, okay, ein Haus hat vor 5 Jahren 40 Bitcoin gekostet, das kostet jetzt nur noch 4 Bitcoin ein Haus. Ja. Du kannst ja in jeder Währung einen Vergleich, in jedem Asset einen Vergleich anstellen. Mir geht es nur darum, wie viel Bitcoins ich habe. Also wenn ich in Bitcoin bin, dann denke ich in Bitcoin. Dann ist mir sind die Euro wurscht, weil Bitcoin ist für mich die härtere und die bessere Währung als das gedruckte Geld, was von einer staatlichen Instanz herausgegeben wird. Also in dem Fall der Euro. Natürlich sind wir am Anfang einer Adaption und das wird sich durchsetzen. Also da will ich auch gar nicht näher drauf eingehen. Da kann jeder jetzt denken, das sind ihre Fantasiengedanken und hier Aluhut und sonst was. Wir werden alle sehen, in 10, 20, 40 Jahren wird Bitcoin ein essentieller Teil unseres Lebens werden. Wir sind natürlich am Anfang einer Adaption, was natürlich auch eine Preissteigerung nach sich zieht. Ja. Und natürlich werden wir uns auch im betrieblichen Sinne, weil wir sparen ja Bitcoin auch im Betrieb, werden wir unseren Betrieb irgendwann einmal damit refinanzieren und eine Liquidität aufbauen, weil eine Liquidität aufzubauen in der aktuellen Währung Euro wird immer schwieriger, ehrlich gesagt, weil das Geld ist inflationiert bis zum geht nicht mehr. Der Euro hat seit seiner Einführung über 90% seiner Kaufkraft verloren und das wird nicht aufhören. Und deswegen, ich habe Glück gehabt, durch Zufall darauf gestoßen zu sein. Ich habe sehr viel gelesen über unser Geldsystem, wie es funktioniert. Und ich denke, dass es der einzige richtige Weg ist, um seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Also jeder, der denkt, der hat Millionen am Konto liegen, ja, dann warte halt mal 30 Jahre, dann schauen wir mal.
Das ist der einzige Weg, um 300 ukrainische Positionen zu kaufen für die Weinkarte.
Ganz genau.
Und jetzt wir nehmen Bitcoin.
Und jetzt nochmal was Gastronomisches zu sagen, ja, weil wir in einer Anfangsphase der Adaption ist, was bedeutet, der Preis wird natürlich nach oben gehen, unweigerlich. Bitcoin hat die beste Rendite, man gibt es seit 15 Jahren, die beste Rendite ever, jedes Jahr. Also man sagt ja, im Schnitt steigt der Bitcoin im Jahr um circa 20%. Es gibt natürlich Jahre, die besser gelaufen sind natürlich noch. Und ich sage mal so, für mich als Unternehmer, wenn wir uns da jetzt unsere Hardware-Wallet einrichten und jemand zahlt in seine 1.000 Euro in Bitcoin und der Kurs wird steigen, ich generiere einen Reingewinn, sage ich mal, angenommen, steigt um 20%, ich mache 200 Euro Gewinn, also Rendite. Ich meine, muss man schon noch laufen dafür, ne? Stell dir vor, für 200 Euro Reingewinn quasi, ja, nach Abzug
von allem. Ja,
da musst
20% ist so viel.
Naja, da musst du schon, weil wenn heute der Tisch bei mir hockt und 1000 Euro umsetzt, dann muss ich jetzt erst einmal Personal, Miete, Energie, alles zahlen und dann bleibt da irgendwann einmal, bleibt das über. Und wenn du jetzt in der Anfangsadaption eben ein Asset hast, was da einfach rumliegt und das einfach in seinem Wert steigt und deine Firma rekapitalisiert, dann ist das nichts Schlechtes, kann ich jedem nur empfehlen. Tut nicht weh. Punkt.
Ja, schön. Ich
wir sind noch da.
Short and sweet, hä?
Ja, finde ich schon, oder? Das war jetzt nicht. Das war sehr ausführlich und
nein, das war sehr gut.
Hat ein bisschen sich persönlich angefühlt. So, das müsste ich erklären, warum ich Rapid-Fan bin.
Bist du Rapid-Fan?
Ja, sicher.
Sicher.
Der größte Club in Österreich, der beste Club. Fußballerisch vielleicht gerade nicht so, aber hallo, ja, hallo, ich bin sehr optimistisch.
Du musst wissen, als ich Fan von Austria Wien war.
Au!
Ich meine, ich bin mittlerweile, schaue ich Basketball, weil mein Sohn ist Basketballer.
Ja.
Und ich habe nie verstanden, warum er 90 Minuten, also mittlerweile verstehe ich nicht, warum er 90 Minuten lang ein paar verschwitzte Typen zuschaut, die sich eh nur am Boden wutzeln und schreien. Weißt du?
Ja, verstehe ich.
Und da eh nichts passiert, 0-0 bei minus 15 Grad, Applaus. Ich sitze in der Halle, das Spiel dauert 40 Minuten, es passiert was, es gibt eine zeitliche Beschränkung, bis der Ball im Korb drin sein muss, wenn nicht, da kriegt der Gegner den Ball. Auf jeden Fall, als ich noch Austria-Wien-Fan war, da stand im Sturm Andreas Okris und im Tor Harald Wohlfahrt, sage ich, Franz Wohlfahrt. Franz Wohlfahrt, kann sich keiner mehr erinnern wahrscheinlich. Ne?
Ja, das war von meiner Zeit da.
Naja, hundertprozentig. Für alle, die jetzt,
das sind die Austria-Fans. Aha. Die sind aber dann aber nicht mehr Austria-Fans. Die gehen dann zum Basketball. Das war das Beste, was du sagen konntest. Danke.
Schau mir an, bin ich Zuhörer. Schau mir an, bin ich Sportler oder was?
Ja. Aber grüne Jacke hast du an. Ja, ja. Mit einem Schwedenbomb mit der anderen. Ja. Schau mir an, bin ich aber in Champagnerglas in der anderen.
Bin ich Sportler, ne?
Schau ich aus wie ein Sportler oder was? Meine Kompetenz
geht woanders. Er ist ein Kraxler. Er tut Kraxeln.
Was machst du als Ausgleich? Sport? Kraxeln? Ja. Also Klettern?
Ich hab's schon verstanden.
Okay. Ja, bist du schon richtig.
Ja, ich hab nicht so viel von meinem Papa lernen können, leider, aber Klettern war eine Sache und es ist etwas, was ich
mitgenommen habe.
Na, Klettern.
Okay. So cool.
Ist ja sehr einfach, wenn man in Südafrika aufwächst. Mhm. Hat's überall Berge.
Wie tust du da in Berlin?
Nee, viel in der Halle.
Viel in der Halle, oder drum?
Ja. Also mittlerweile ist es eigentlich viel Bouldern, aber trotzdem ist das.
Klettern wäre nichts mehr. Das kannst du mal besuchen in Salzburg.
Ja?
Da gibt es sicher auch viele Möglichkeiten. Ja. Sicher, es gibt es.
Jetzt auch?
Aber ich würde mitgehen.
Okay. Was machst du für Ausgleich?
Ich probiere mal neue Sachen. Ich glaube, das gerade voll. Ich war gerade in Vietnam und habe Muay Thai Boxen angefangen. Das hat mir richtig gelockt.
War cool?
Ja, voll. Du kannst dich ja super ausbauen. Ist weniger so ein steriles Krafttraining, sondern ist eher voll Cardio. Und kannst dich voll ausbauen. Dein Hirn ist ganz anders.
Kriegt man nicht einmal auf die Goschen oder so? Tut das nicht weh?
Ja, du kannst natürlich so machen, du fängst mit Thai-Boxen an und du hast gleich einen Kampf. Das ist, wenn du Skifahren anfängst und die Streifen runterfährst. Ja, es kann man machen, muss man aber nicht. Also du trainierst natürlich nicht Thai, dass du auf die Goschen kriegst.
Ja,
wahrscheinlich hätte mich ein Elfjähriger, wenn er da einmal auf Fuß hat dort in Thailand, dann liegst du. Ne? Kannst du aber hier auch machen. Rennradfahren ist auch nett.
Ja.
Mach ich gern. Hm. Oder mal ein bisschen laufen. Aber das ist ein bisschen so ein...
Ja.
Was machst du gerne als Ausgleich? Hast du was? Sportlich taugt jetzt nichts, was gesagt, aber.
Naja, ich bin jetzt 43.
Ja.
Mir taugt Garten.
Boah, verstehe ich aber.
Ich habe einen Garten zu Hause, ich habe 5 Händeln. Cool. Und ich bin der volle Gärtner. Also, heute habe ich ausnahmsweise mal saubere Fingernägel und normalerweise.
In Wien tust du auch gärtnern?
In Wien? Nein.
Okay, nein.
Wer tut in Wien garteln?
Ah, wir sind ja gerade in Wien, hast du. Warst ja heute erst saubere Fingernägel hast.
Nein, ja, ausnahmsweise. Ja, sag ich, heute habe ich mal saubere Fingernägel. Aber normalerweise, so zwischen April und Oktober, triffst du mich selten mit saubere Fingernägel, weißt du? Weil meistens habe ich irgendwo in der Erde gestirrt.
Ja, aber da hast du voll eine Ruhe, oder? Bist voll in deinem Element. Ja, das ist sehr entspannend.
Der Garten ist das Allergrößte. Also, das
also der wäre ich eins von euren Brötchen nicht wegklemmen.
Ja, aber nur das Linse-Rote Bete, bitte.
Ja, passt nämlich gerne. Nämlich wirklich gerne. Das mache ich nämlich echt sehr, sehr gerne.
Grüße gehen raus an meine liebe Frau. Rote Bete, Linse, ich weiß, ist gesund.
Ist gut für die Leber. Rote Bete. Rote Ruben.
Rote Ruben. Sekundäre Pflanzenstoffe, wichtig.
Die Welt zu retten. Schaffen wir das?
Fix. Mit Linse-Rote Bete?
Oder allgemein?
Fix.
Mit Gärtnern?
Mit Garteln?
Ja,
mit
Garteln.
Garteln. Was heißt denn Welt retten?
Ja, das weiß ich ja nicht. Das ist die Definition von Weltretten. In der Gastronomie stellt man sich jetzt, oder auch in der Weinindustrie stellt man sich ja gerne hin und sagt jetzt, wir müssen die Welt retten, oder wir denken so, dass
ich glaub,
zukunftsorientiert.
Um ganz ehrlich zu sein, die Gastronomie wird die Welt nicht retten. Aber ich finde es, dass jeder einen kleinen Teil spielen muss. Ob es jetzt Gastronomie ist oder Marketing, whatever du machst, müssen alle ein bisschen mehr darauf schauen, was die Konsequenzen sind von alles, was wir im Alltag machen. Wenn es in der Weinbranche heißt, dass wir mit Weine arbeiten, die nicht voll mit irgendwelchen Chemikalien sind und nicht Weine, die gemacht sind von einer Fläche, wo die ganze Zeit gesprüht wird, dann ist das vielleicht unser kleiner Teil in der Weinwelt.
Ich bin natürlich zu 100% bei Mikro, aber ich fasse es ein bisschen größer. Das Schlagwort der Stunde ist Eigenverantwortung, weil wir in unserer ewig raunzenden Gesellschaft, ja, also wir immer jagen, wir zeigen immer auf die anderen. Ja, die nehmen uns die Jobs weg, die sitzen nur in ihren Sesseln da und entscheiden irgendeinen Schatz nach dem nächsten und so weiter. Also wir tun immer so, als wenn wir keinen Einfluss haben, und wir lieben es, uns mit Dingen zu beschäftigen, die so groß sind, dass wir eh keinen Einfluss drauf haben. Aber jeder hat eine Eigenverantwortung. Das geht übrigens auch bei Bitcoin, ist auch nichts anderes als Eigenverantwortung. Ja. Und die Eigenverantwortung bedeutet, ich gehe heute vor die Haustüre und dann entscheide ich in meinem Wirkungsbereich, ob das meine Familie ist, ob das meine Arbeit ist, ob das mein Garten ist. Ich entscheide in meinem Einflussbereich, wie agiere ich da. Und ich kann mich heute entscheiden, ob ich in meinem Garten nur Bäume und Pflanzen etabliere, die der Fauna und Flora entsprechend sind, also die, ja, ist vielleicht nicht so tropisch, ist vielleicht nicht so schön, ist vielleicht so lässig, braucht aber weniger Dünger und weniger Wasser, weil Berlin sehr viel sandige Böden hat. Und wenn ich mir einen Baum dahinstelle, der sowieso schon da gewohnt ist zu wachsen, ja, dann wird sich der da wohlfühlen und den muss ich nicht jeden Tag gießen, ne? Und außerdem haben noch die Vögel und die Insekten noch was zum Fressen, was zum Schlafen und so weiter und so fort. Und das ist meine Entscheidung. Ich kann entscheiden, ob ich mir einen Baum in den Garten stelle, der meiner Umgebung gut tut. Oder ich kann mich entscheiden, dass ich einen Baum hinstelle, der meiner Umgebung nicht gut tut. Und das ist Eigenverantwortung, zu sagen, diese Welt hat mir dieses Stück Land geborgt und ich zeichne mich dafür verantwortlich. Und genauso sind es diese 100 Quadratmeter Horwart, für die wir uns verantwortlich zeichnen, wo wir sagen, kaufe ich mir eine Flasche Wein, die aus Neuseeland eingeflogen werden muss, oder kaufe ich mir eine Flasche Wein, die 900 Kilometer weiter aus Österreich kommt? Was wurde mit dem Wein passiert? Wie denkt der Winzer? Und der Winzer oder die Winzerin hat auch eine Verantwortung, ja? Wie arbeite ich? Und wir haben dann die Verantwortung zu sagen, möchte ich bei dir diese Flasche Wein kaufen oder nicht? Und wir hängen alle so in einem eigenverantwortlichen Netzwerk zusammen, dass wir dann schon auch was bewegen können im Ganzen, im Großen. Aber man muss halt in seinem Wirkungsbereich anfangen, weil ich kann nicht entscheiden, was der Trump in seinem Oval Office entscheidet. Ja. Ich kann mich drüber aufregen und kann trotzdem wieder irgendeinen Scheiß.
Kannst du dann jeden Tag.
Kann wieder all inklusiv in die Türkei fliegen und dann schimpfen, was die anderen tun. Das kann ich auch machen. Aber dann passiert halt nichts. Ja?
Absolut. Klare Ansage. Die Gläser sind leer. Mhm. Wir dürfen uns beim, vor allem kennst du das, Mikko, das Stiegelgut Wildshut hat eine Bio-Perlage produziert. Wildshut Bio-Perlage ist das Ganze. Es ist Bier mit Champagnerhefen, Flaschen vergoren. Mhm. Du kennst die Stiegelbrauerei schon, oder? Du auch, oder?
Stiegelbier.
Ja, genau. Und die haben sich eine eigene Brauerei noch hingestellt, hinbaut, wo sie selber Hopfen aufziehen, wo sie selber die Tiere aufziehen und schlachten und tolle Bierspezialitäten auf den Markt bringen.
Dankeschön.
Halt, bin ich so schüchtern. Ich bin richtig ein bisschen so, ja, wie soll man sagen, eingeschüchtert von euch.
Richtig so.
Ja. Du, wir haben ein Problem. Das heißt, da müssen wir das, dürfen wir das grandiose Bier probieren. Schmeckt dir das, Mikko?
Ich hab's noch nicht probiert.
Prost, nochmal anstoßen, weil wenn man anstoßen und nicht trinkt, das ist ja fast wie nach einem Gehalt fragen. Oder nach einem Bitcoin fragen.
Ich finde es nicht anders.
Das könnte mit der Sellerie ganz gut funktionieren, würde ich behaupten. Traue ich mich behaupten. Apropos Sellerie. Einer der besten oder der besten Selleriegänge, die es hier in der Welt zu finden gibt. Ich weiß nicht, wie viele es gibt überhaupt. Aber Sellerie, die Sellerie ist schon dein Signature-Tisch.
Erst einmal muss ich natürlich revidieren, es ist natürlich immer individuell, ob das das beste Selleriegericht der Welt ist oder nicht. Die böseste Kritik, die jemals über den Salzsellerie verfasst wurde, lautete: Es schmeckt, als ob man ein Stück von der Theke abbeißt. Ja, also, und also es ist immer.
Du mal ein Stück von der Theke abgebissen.
Naja, na gut, wahrscheinlich hat ihm jemand abbeißen lassen. Wenn du Trottel bist, dann wir irgendwann
mal. Ja, dann musst du mal von der Theke abbeißen.
Lässt dich eine Theke fressen. Nein.
Ja.
Haben die das face to face gesagt?
Nein,
oder
das habe ich gelesen. Okay. Im Feinsch. Nein. Natürlich nicht im Feinschmecker, in einem anderen hochkarätigen Fachmagazin.
Kannst du sagen?
Und ich will jetzt nicht wieder vom Salzsellerie-Thema abkommen, aber eins sage ich dir, ich bin so extrem fein damit, was die Leute, ich meine, die Leute haben mir gesagt, ich betreibe Körperverletzung, und andere sagen, wir sind besser als das Muggeritz. Also, und das kennt jeder Restaurantbetreiber oder Betreiberin, kennt das doch, dass irgendeiner immer irgendwas sagt.
Es ist
sagt,
individuell, es ist individuell. Halt so. Die Kritik ist ja auch im Großen und Ganzen von einem Gast.
Ja, natürlich.
Das ist ja alles subjektiv.
Ja, und jeder entscheidet anders, was ihm taugt. Ne? Der andere mag kein Fischrestaurant und sagt, das ist scheiße dort.
Und vor allem, kein Fisch. Ja. Und vor allem, wofür ich mich entscheide, was ich kochen möchte, ist ja auch nichts. Ich vergleiche es immer ganz gern. Es ist ja nicht Steinbutt mit Beurre Blanc und Kaviar. Es ist ja extrem individuell aus mir entsprungen. Und vergleiche es immer so. Ich meine, der eine sagt, du hast da geschissenes Leiberl an. Taugt er nicht. Und der nächste sagt, hey, cooles Leiberl, wo hast du das her, weißt du? Aber es ist ja deine Entscheidung, deine persönliche Gewesenheit, in der Früh anzuziehen. Ja, schlechte meiner Meinung, aber nein. Es ist halt im Endeffekt eine individuelle Entscheidung, ob du das Leiberl halt in der Früh anziehst oder nicht. Und dann kann man dich dafür kritisieren oder nicht, ja. Und genauso, nein, der Leiberl ist super. Okay. Und so ist es beim Essen und mit Gastronomie natürlich auch. Aber zurück zum Sellerie, zum besten Selleriegericht der Welt natürlich. Nein, wir backen Sellerie in einem Salzteig und dann bleibt er für ein Jahr im Salzteig geschlossen, also drinnen. Ja. Und das Salz hat ja eine Eigenschaft, das nennt sich hygroskopisch, also es sucht den Ausgleich in der Konzentration und zieht das Wasser so mit an oder aus, also. Und dann haben wir, oder habe ich bemerkt, dass wir das Wasser aus der Sellerieknolle herausziehen können über das, den Salzgehalt im Teig, ohne die Kruste dabei zu öffnen. Ja, und, nein, der Salzkruste, wir lassen es in der Salzkruste trocknen und nach einem Jahr brechen wir es auf. Und dann hat sich der Salz der Sellerie natürlich stark konzentriert und vor allem das Umami, was im Sellerie drin ist und natürlich auch das Salzgehalt. Und es ist halt wie Selleriesalz am Stück und es wird dann gerieben. Also wir reiben das dann, also wenn die Sellerieknolle komplett trocken ist, dann reiben wir das und die Flocken, die dabei entstehen, ja, also wenn es runterrieselt, damit würzen wir noch mehr Sellerie. Und das Gericht heißt Sellerie reif und jung, weil die gereifte Variante eine jüngere Variante würzt. Genau, so.
Sehr gelungen.
Ja. Hat 3,5 Jahre gebraucht von der ersten Idee bis zum fertigen Gericht. Ist seitdem 2015 unser Aushängeschild im Restaurant Neudeutsch Signature Dish, weil es steht dafür, dass wir einfachen Zutaten eine Wertigkeit geben möchten und in dem Fall über den Faktor Zeit. Und weil wir ja auch ein Weinpodcast sind, mein Lieblingsvergleich ist, damit es alle verstehen, immer eine Flasche Wein, die am Anfang ja eigentlich nur Traubensaft ist und that's it. Und dann müssen drei Sachen dazukommen. Das ist einmal die Passion, das Handwerk und der Faktor Zeit, um eine Wertigkeit herzustellen. Ansonsten wird die Flasche immer nur Traubensaft bleiben.
Könntest gerade Marketing machen für Franz und Christine Strohmeier. Trauben, Liebe und Zeit.
So, und der Sellerie ist genau das Gleiche. Ja, es ist am Ende des Tages nur Happel-Sellerie und das war's. Aber wir brauchen halt eben natürlich die Passion, das Handwerk und vor allem de facto Zeit, um eine Wertigkeit herzustellen. Und weil ich mich als Österreicher natürlich ganz bewusst kulinarisch meinen Wurzeln widme und meine Mama selten mit Kaviar und Hummer gekocht hat, wir auch die gängigen Luxuszutaten der Fine-Dining-Industrie bei uns im Restaurant seit Jahrzehnten, kann man mittlerweile sagen, nicht nutzen. Und wir aber trotzdem eine Wertigkeit erzeugen wollen und der Salzsellerie steht ziemlich ganz genau dafür.
Schön gesagt. Danke für die Zusammenfassung. Genau, was? Wie war die Reaktion? Jetzt habe ich euch aus Berlin da, ihr haltet ja schon wie lange 2 Sterne?
Seit 2015.
16, seit 2015 15. 2 Sterne. In Österreich ist der Michelin-Guide erst jetzt wieder zurückgekommen. Wie habt ihr das wahrgenommen bei euch im Norden?
Im Norden, also erstmal.
Wie hast du das wahrgenommen, in deiner Heimat?
Erstens mal war man nicht im Norden, sondern ich bin im Herzig gesessen vom Handy, vom Live-Zug geschaut, weißt du, am Handy. Also,
hast du den Kalk und Kegel-Podcast dann angehört?
Ganz genau den. Ja, das war auch die beste Übertragung. Ich fand es natürlich super und ich möchte natürlich auch ganz allen Kollegen, Kolleginnen ganz herzlich gratulieren zur Auszeichnung und es werden noch viele, viele dazukommen, da bin ich mir ganz bestimmt sicher, weil Österreich eine herausragende Gastronomie Destination ist. Wir haben Gastronomie, vor allem die Leidenschaft, vor allem das merkt man immer erst, wenn man ja außerhalb Österreichs ist, weißt du, dass uns dieses Gastgebertum einfach so im Blut liegt, weißt du, so, oder so, ja. Weil wir mit so einer Leichtigkeit, mit so einer Unbeschwertheit, es ist so automatisiert, dass wir so herzlich sind, wenn wir in der Gastronomie sind. Und das merkt man ja erst, wenn man sich außerhalb Österreichs bewegt, dass es in anderen Ländern nicht so ist und dass wir so eine natürliche, so einen Charme haben, weißt du, wie wir Leute eben unsere Dienstleistung darbieten. Und die österreichische Küche selber, mir ist es ein Rätsel. Mir ist ein absolutes Rätsel, warum so Küchen wie Italien oder Mediterranean zu Welt rumschaffen. Und die eigentlich, oder wieso hat es die skandinavische Küche zur Weltbekanntheit geschafft? Ich meine, was haben die? Die haben nichts. Also, ich meine, ganz ehrlich, es war Zeit, dass ein bisschen Spotlight auf die österreichische Küche fällt.
Schnitzel kennt doch auch die ganze Welt.
Na eben!
Sag ich ja. Camper, was campen wir aus Skandinavien?
Ja. Was, stinkt ein Fisch aus der Dosen, oder was?
Ja.
So, na super, Applaus.
Karamellkäse.
So, und
Ruhe auf den Plätzen. Was gibt es in Südafrika?
Biltong.
Wie?
Biltong.
Okay, cool.
Ja, ist Beef Jerky, aber besser.
Okay, ja. Du musst es erklären. Ja? Schnitzel muss nicht erklären. Keiner schon mal auch nicht. Nein. Siehst du?
Nein, und es ist einfach, also absolut verdient, eine Hochküche, eine weltweit wahrgenommene Hochküche zu sein, und dafür kämpfen wir jeden Tag.
Wunderbar gesagt. Schön, dass du das im Ausland. Ja. Im Ausland. Ich habe immer gesagt, ich war mal im Ausland, weil Papa gesagt, du warst in Berlin, du warst dann im Ausland. Ja, wir sind auch sehr froh.
Übrigens, by the way, ist witzig, haben wir gestern festgestellt, dass wir in der Küche gestanden sind, dass die anderen alle Ausländer sind und ich bin der Einzige.
Ja.
Der Hiesige, weißt du?
Der Hiesige.
Ja, also,
die Ausländer im Ausland, ne?
Ja, genau. Kennst du.
Hey, danke vielmals für eure Zeit. Ich hoffe, dass ihr eine bereichernde Stunde gerade hatte mit mir. Was Jake sagt. Viel Erfolg noch im Horvat und dann natürlich wieder ganz viel Erfolg in Berlin. Ich bedanke mich auch ganz herzlich beim Schaumweinkanter für den Champagner, der sehr vorzüglich war, von Champagne Guimea. Auch danke ans Stiegelgut Wildshut für die Bio-Perlage, die wahnsinnig erfrischend und aufmunternd am Ende nochmal war. Vielen Dank. Und danke an So Vienna wieder für die Bereitstellung dieser tollen Suite mit Ausblick über das heute im blauen Himmel getunkte Wien. Und danke an euch. Wunderschönen Nachmittag noch. Bussi und Baba, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Danke fürs Zuhören und danke an unsere Podcast-Partner Schaumweinkontor und das Stiegelgut Wildshut sowie an das So Vienna. Redaktion, inhaltliche Begleitung und Schnitt Leni Alma. Produktion Radio Content Austria. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Kanälen und besucht uns auf www.kalkundkegel.com. Bis zum nächsten Mal. Cheers und tschüss.